Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Woronka. Guten Tag. Die Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter, kurz Spritz genannt, wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. 1961 wurde sie von Walter Höllerer gegründet, einem der, ja, umtriebigsten Akteure des westdeutschen Literaturbetriebs. Seit 1989 trägt Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin die redaktionelle Verantwortung für die Zeitschrift. Und mit ihm spreche ich im heutigen Büchermarkt über das Jubiläum und über die beiden Sonderausgaben der Spritz, die aus diesem Anlass erschienen sind. Und wenn Sie uns gestern schon gehört haben, dann wissen Sie, dass Sie an jedem Dezembertag vor Weihnachten eine ganz besondere Lektüre-Empfehlung erwartet, der literarische Adventskalender. Zuvor schauen wir aufs Dorf. Juli C., Judith Herrmann, Angelika Klüssendorf, gerade sind Romane, die in Dörfern spielen, sehr beliebt. Die Journalistin Julia Enke meinte sogar kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, eine Verdorfung der Literatur festzustellen. Verdorfung heißt in diesem Fall, das Dorf dient vor allem als Zufluchtsort überanstrengter Großstädter. Was aber ist mit denen, die schon immer dort lebten und auch nie weggegangen sind? Andreas H. Drescher hat mit Schaumschwimmerin einen autobiografischen Roman über seine Großmutter geschrieben. Die blickt in einem saarländischen Dorf nach dem Tod ihres Mannes auf ihr langes Leben zurück. Bettina Balchef hat das Buch für uns gelesen.
Albert und Greta Grün haben keine gute Ehe geführt, aber sie haben durchgehalten, über Jahrzehnte. Doch nun ist Albert nach langer zäher Krankheit gestorben und in Greta, die so klein und leicht ist, dass sie auf Schaum schwimmen könnte, scheint sich etwas zu lösen. Als sie am Morgen nach Alberts Tod neben ihrem Enkel Michael aufwacht, sind da keine Tränen, aber sehr viele Erinnerungen. Hier setzt der Roman Schaumschwimmerin von Andreas H. Drescher ein.
Bei mir war heute Nacht auf einmal mein ganzes Leben wieder da. Ich weiß gar nicht, ob mehr im Traum oder im Wachsein. Alles. Das mit deinem Großvater und das andere auch. Wo ist das bloß alles hergekommen? Ich bin mir sicher, sie hat die ganze Nacht auf mich als Zuhörer gewartet. Also schweige ich, damit sie beginnen kann.
Es dauert nicht lange und die Großmutter gerät ins Erzählen. Zunächst von ihrem Mann, der im Zweiten Weltkrieg an die Ostfront musste, doch bald schon sind es Geschichten, die weiter zurückreichen zu den frühesten Erinnerungen. Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, wächst Greta in ländlicher Umgebung auf. Schon als kleines Kind hilft sie ganz selbstverständlich bei der Ernte, beobachtet das Schlachten eines Schweines und ist bei allen wichtigen Familienereignissen dabei. Als sie den Tod der eigenen Großeltern hautnah miterleben muss, verschmelzen kindliche Fantasie und Wahrnehmung zu einer Angst vor bösen Geistern, die sie zeitlebens nie mehr ganz verlässt. Während sie ihrem sensiblen Enkel davon erzählt, erklärt sich ihm das stille Einverständnis, das ihn mit ihr verbindet, über zwei Generationen hinweg.
Möglicherweise war ihre eigene Angst eben dadurch gemildert, dass sie mir meine zu lindern half. Ein Bergen ins Geborgensein. Ein Geborgensein im Bergen, das ich im eigenen Umgang mit Kindern oft erlebt habe. Jedenfalls war Großmutters Gegenwart stärker als alles, was mich ängstigen wollte. Vielleicht, weil sie noch aus der eigenen Kindheit her wusste, nach welchen Regeln sich das Wechselspiel von Beängstigung und Zuhause-Sein vollzieht.
Es sind nur wenige Kommentare, die Michael den Erzählungen seiner Großmutter hinzufügt. Auch von seinem eigenen Leben erfährt man kaum etwas. Stattdessen gibt er die Geschichten der Großmutter im Wortlaut wieder, lässt sie in ihrer eigenen, etwas altertümlichen Sprache sprechen. So tauchen schöne Wörter auf, die man heute kaum noch liest. Kommissbrot, Raufbold oder Wetterschacht. Spricht Michael selbst, so wirkt sein kunstvolles Erzählen dagegen ein wenig bemüht. Schade auch, dass neben Enkel und Großmutter die Frau, die die beiden miteinander verbindet, unscheinbar bleibt. Clara, Gretas Tochter und Michaels Mutter. Sie kommt und geht und die große Zuneigung ihres Sohnes zur Großmutter scheint sie nicht teilen zu können. Womöglich hat sie mit den Eltern anderes erlebt, anderes erlitten. Einen Hinweis darauf liefert der zweite Teil des Buches. Hier erzählt der Enkel die traumatische Fluchtgeschichte von Greta und ihrer Schwester nach, die die Mutter 1945 als Kleinkind miterleben musste. Da stellt sich der Leserin doch die Frage, wie diese Traumata sich wohl in der Zwischengeneration der Familie ausgewirkt haben mögen. Doch Michael konzentriert sich ganz auf die Großmutter und bestätigt damit die Erfahrung, dass es der Enkelgeneration oft leichter fällt, nach Krieg und Leid zu fragen.
Das Bild, das mich überkam und das aus Erzähltem, Erinnertem und Vorgestelltem bestand, war so klar, dass es mir zum ersten Mal bewusst machte, wie sehr ich mir in diesen Augenblicken selbst zum allwissenden Erzähler werde, der Großmutter noch als Greta sieht, deren Gedanken er wahrnimmt, als hätte er sie selbst gedacht. Oft geht es mir so.
Es ist offensichtlich, dass Andreas H. Drescher seiner Großmutter ein literarisches Denkmal setzen will, so wie er mit dem Vorgängerroman Kohlenhund bereits seinem Großvater eines gesetzt hat. Als zweiter Teil seines dreiteiligen Feltengrün-Zyklus gedacht, erzählt Schaumschwimmerin ausführlich und mit viel Empathie von den Nebenschauplätzen deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert, die auch vor einem saarländischen Dorf nicht Halt macht. Doch hätte dem Buch etwas kritischer Abstand nicht geschadet. Auch wenn Großmutter Greta schön erzählt und am Ende doch noch Tränen fließen, ein bisschen weniger Pathos und ein deutlicherer Spannungsbogen hätten diesem Roman durchaus gut getan.
Das sagt Bettina Baltscheff über Andreas H. Dreschers Roman Schaumschwimmerin. Erschienen ist der in der Edition Abel, 212 Seiten, 19,90 €. Und falls Ihnen der Verlagsname nicht allzu geläufig ist, dann mag das daran liegen, dass die Edition Abel ein Verlag ist, den der Autor Andreas H. Drescher selbst betreibt und in dem er nur seine eigenen Bücher publiziert. Eine genau entgegengesetzte Editionsidee liegt der Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter, kurz Spritz, zugrunde. Sie versammelt Stimmen unterschiedlichster SchriftstellerInnen und das seit 60 Jahren. Mit Thomas Geiger, der seit 3 Jahrzehnten Redakteur der Spritz ist, habe ich vor der Sendung gesprochen und mich hat zunächst interessiert, wie er die Spritz denn im glücklicherweise gar nicht so kleinen Feld der Literaturzeitschriften verorten würde.
Na, zum einen ist sie mittlerweile tatsächlich schon fast ein Methusalem, weil Literaturzeitschriften in der Regel gar nicht so alt werden. Literaturzeitschriften hängen oft sehr an einer Person oder an einer Aktion, wie eine einst hieß, und einer Bewegung. Und deswegen ist ein normales Alter durchaus 10, 15, 30 Jahre ist schon viel. Wenn ich die heutige Sprache im technischen Zeitalter anschaue, dann wollen wir eigentlich versuchen, das abzubilden, was im Lande geschrieben wird. Und zwar auch die junge Literatur, aber auch die alten Autorinnen, Autoren, die vielleicht schon fast vergessen sind, nochmal hervorzulocken. Und zum anderen, was auch nicht so typisch ist übrigens für viele Literaturzeitschriften, dass wir auch über Deutschland hinausschauen und Übersetzungen drin haben. Und wenn ich noch ein drittes nennen darf, dann ist es, dass wir uns wirklich besonders um Lyrik kümmern und es wird kein Heft geben, wo nicht auch Gedichte drin sind.
Wenn wir doch einmal in die Geschichte gucken, inwieweit ist denn diese Gründung auch ein Reflex gewesen auf den Mauerbau, auf die deutsche Teilung und inwiefern haben Schriftsteller aus der ehemaligen DDR damals eine ganz besondere Rolle gespielt in und für die Zeitschrift?
Die Zeitschrift ist 1961 eben im Jahr des Mauerbaus entstanden und damals 2 Jahre vorher kam Walter Höllerer aus Frankfurt nach Berlin und zwar an die Technische Universität. Das war eine Besonderheit, dass die Technische Hochschule in Charlottenburg im britischen Sektor gelegen zu einer Universität aufgewertet wurde und zum anderen hatte man die Idee, dass man die Lehre nicht nur den Ingenieuren und der Ingenieurswissenschaft überlassen kann, sondern dass da auch eine geisteswissenschaftliche Zusatzausbildung dazugehört. Deswegen auch der etwas sperrige Titel Sprache im technischen Zeitalter, so hieß das Institut. Und zum anderen war es natürlich damals auch eigentlich noch keine Literaturzeitschrift, sondern eine literaturwissenschaftliche. Höllerer selber hatte damals noch die Herausgeberschaft der Akzente inne und konnte so beide Felder bespielen.
Und die ostdeutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, durften die darin veröffentlichen?
Die sollten, also im Westen hatte man ja überhaupt kein Problem, aber in den ersten Jahren war das noch nicht so der Fall, also eben auch als Wissenschaftsblatt. Aber man kann das ja in der Geschichte Berlins nachlesen, wie die einzelnen Wellen und wie die Öffnungen und Sperrungen im innerdeutschen Verkehr waren. Das spielte sich dann natürlich auch mit den Schriftstellertreffen ab und mit Schriftstellern, die über die Mauer hin und her konnten. Und natürlich war Höllager auch einer, der rüberging, die Augen offen hatte und Autoren im Westen vorstellte.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die Zeitschrift heißt nach diesem Institut an der Technischen Universität. Wenn man ihn jetzt hört, ich habe sofort an den berühmten Aufsatz von Walter Benjamin gedacht, über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Steckt da denn nicht denn doch auch so ein ganz bestimmter Literaturbegriff oder vielleicht auch ein bestimmter Technikbegriff dahinter? Ob nun am Institut oder an der Zeitschrift?
Naja, klar. Also wir Literaturmenschen können ja gar nicht als assoziativ denken. Wenn wir Titel wie Zeitalter und technisch hören, dann rappelt es im Karton. Und das rappelte sicher auch bei Höllager im Karton, als er sein Institut so benannte. Und dann muss man sich natürlich vorstellen, dass die 60er und die späten 50er Jahre, als das entstand, dass man da ja technikbegeistert war. Also man dachte ja wirklich, man hätte mit der Atomenergie und mit der Atomkraft die Lösung aller Fragen in der Tasche. Und es war eine große Euphorie. Das hat sich dann erst in den nächsten Jahren dann wieder umgelegt. Also das war, zum einen war es ein sehr in der Zeit liegender Titel und zum anderen war es, wie das bei Literatur im besten Fall ja auch so ist, einer, der über die Zeit hinaus weist und dass Höllager da ein Rückblick auf Benjamin, also sozusagen auch auf das Exil Deutschland und auf die Zeit in den 20er Jahren mitschwingen ließ, davon können wir ganz sicher davon ausgehen.
Gucken wir mal auf die Gegenwart. Sie haben jetzt zum Jubiläum eine Doppelausgabe der Spritz herausgegeben, Zeitmitschriften. Heißen die Bände, die beiden, das sind aber keine Kompilationen aus früheren Texten, obwohl man das denken könnte, weil die sind nämlich immer überschrieben mit Zeitaltern, also 60er Jahre, 70er Jahre bis in die 10er Jahre. Es ist aber was anderes. Was sind das für Texte und was steckt für eine Idee dahinter, hinter diesen beiden Bänden?
Na, die Idee, die dahinter steckte, war eigentlich ein bisschen der Horror davor, dass 60 Jahre ganz schön viel ist. Man muss sich das mal überlegen, wenn man sich vorstellt, was zwischen 1880 und 1940 passiert ist, um nur mal eine Idee zu kriegen, was für Zeiträume wir da behandeln. Und dann dachten wir zusammen mit meinem Kollegen Vincent Sauer, wie können wir das denn irgendwie nutzbar machen? Und dann dachten wir eben, wir nennen das Zeitmitschriften und bitten Autoren verschiedenster Generationen, ein bestimmtes Jahrzehnt zum Anlass zu nehmen, entweder einen neuen Text zu schreiben oder einen Text aus dieser Zeit rauszukramen und uns zu schicken. Und dann ist tatsächlich mit über 50 Beiträgen ein wirklich schönes Panorama, ein literarisches Panorama entstanden und vor allem auch in den ersten 30 Jahren ein schon literaturhistorisches, also mit Friedenau und Uwe Jonsson. Michael Krüger erinnert sich an die 60er Jahre am Wannsee. Und in den neueren Texten, da ist interessanterweise sehr viel Musik im Spiel und sind sehr viele Listen und Aufzählungen. Also in der Gegenwart versucht man sich doch irgendwie anders sozusagen zu verorten, beziehungsweise sich ein Netz zu schaffen, in dem man sich wiederfindet.
Wir können ja mal ein paar Namen nennen. Einige haben Sie schon erwähnt. Laszlo Földeni hat dafür geschrieben für diese Ausgabe. Ursula Krechel, Adam Zagajewski, Katrin Rögler, Marcel Bayer oder Shader Basiar. Ich habe gleich beim ersten Text gestaunt. Das ist ein Text von Jürgen Becker, der noch abgedruckt ist im Schriftbild der alten Reiseschreibmaschine, auf der er diesen Text auch geschrieben hat. Und im Grunde ist das, er heißt auch ein Rückblick in 56 Namen. Und das sind im Grunde die Namen der Kritikerinnen und Kritiker. Es sind vor allen Dingen Kritiker, die 1963 an einem Kolloquium für Kritik teilgenommen haben an der Akademie der Künste. Das ist schon wie so ein kleines Archiv, dieser Text, in einfach nur der Nennung dieser Namen. Ne?
Ja, ist eigentlich auch eine Liste, wie ich es gerade sagte. Und da ist es eben auch so, ich bin jetzt Jahrgang 1960. Ich weiß nicht, wenn das jemand mit Jahrgang 1990 liest. Ich kannte vielleicht noch die Hälfte der Namen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht abgezählt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn das eine Frau, ein Mann einer anderen Generation liest, dass dann vielleicht nur 25% oder 20% bleiben. Das ist eigentlich auch ein ganz schöner Einstieg für eine Zeitmitschrift, weil man sieht, dass Zeit auch verwischt und vergisst.
Ja, und dass einige Namen eben aber doch bleiben und richtig Institutionen geworden sind. Reinhard Baumgart lese ich hier beispielsweise, Peter Hertling, Helmut Heißenbüttel, Dieter Wellershoff,
Nach Frauennamen muss ich in dieser Liste tatsächlich suchen. Das hat sich immerhin...
Ich glaube, es sind 2 oder 3 dabei, aber das ist, also man kann es drehen und wenden, wie man will, auch zeittypisch gewesen.
Ja, ganz sicher. Der Beitrag von Lutz Seiler, den habe ich auch mit großem Interesse gelesen, der beschreibt nämlich, dass er 1998 eine seiner ersten Lesungen hatte am LCB und die meisten der Gedichte, die er da gelesen hat, auch noch unveröffentlicht waren. Und sie haben die dann in der Spritz veröffentlicht und er sagt, das war dann sozusagen für ihn der Schritt oder der Zwischenschritt hin zu einem Verlag. Und dafür sind Literaturzeitschriften ja auch immer wichtig gewesen. Hat sich das geändert in den vergangenen Jahren oder ist das immer noch eine ihrer Hauptaufgaben, eine Art Vermittler zu sein?
Also wir sind natürlich eine Art Vermittler, aber es wäre vermessen zu sagen, dass das noch so wäre gewesen. Es war auch schon bei Lutz in der Zeit schon eher selten, muss man dazu sagen. Aber natürlich ist für viele Autorinnen und Autoren die Literaturzeitschrift die erste Veröffentlichung, die erste ja tatsächlich professionelle Veröffentlichung mit Fahnendurchlauf und mit kleinen Honorar und mit Anmerkungen der Redaktion, ob das vielleicht eine bessere Formulierung wäre als jene oder auch Fragen vom Redakteur, also von mir, sag mal, das habe ich nicht verstanden, was heißt das Wort? Frag dann einfach, wenn ich's nicht rauskriege, weil ich möchte eigentlich verstehen, was ich drucke.
Wenn wir noch einmal auf diese beiden Jubiläumsausgaben schauen, gab es denn auch Texte oder Szenen, in denen Sie Entdeckungen gemacht haben, in denen Sie etwas erfahren haben, was Sie über die Literatur- oder Kulturgeschichte der jüngeren Vergangenheit noch nicht gewusst haben?
Ich fand Günter Geldinger eigentlich einen ganz schönen Ansatz. Der wollte zunächst nicht mitmachen. Und der sagte, nee, also er habe nichts und er sei mit der Endredaktion von etwas Größerem. Also das sind so die üblichen Absagegründe, die man natürlich akzeptieren muss. Ich ließ aber irgendwie nicht so locker. Und dann sagte er, ja, aber er habe in den 10er-Jahren oder in den 0er-Jahren, ich weiß es jetzt gar nicht genau, aufgehört, Gedichte zu schreiben, die er nie veröffentlicht hat. Der hat dann sozusagen seine nie veröffentlichten Gedichte, an denen er an sich selber Maßnahmen und sagte, nein, ich bin kein Lyriker, hat er kommentiert, abdrucken lassen. Und das fand ich zum einen sehr mutig und zum anderen auch ganz originell.
Und diese Gedichte von Günter Geldinger, die kann man neben vielem anderen nachlesen in den beiden Jubiläumsausgaben der Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Mit deren Redakteur Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium habe ich über diese traditionsreiche Zeitschrift gesprochen.
Adventskalender.
Guten Tag, ich bin Jan Drees und verschenke dieses Jahr Trost, 4 Übungen von Hannah Engelmeier, einen popkulturell inspirierten Essay, der fragt, wie David Foster Wallace Trost im Scheitern eigener Texte fand, um wenig später eindringlich zu zeigen, warum dieser Trost allein ihn nicht dazu bringen konnte, einfach weiterzuleben. Es geht also sowohl um gelungene als auch um gescheiterte Versuche, sich selbst zu trösten, den Trost zu suchen, den Trost zu geben. Es geht um Achtsamkeit und um kindlichen Glauben, um Beschwörungsformeln und um den intellektuellen Trost beim Lesen von Adornos Minima Moralia, weil man hier und da die Gewissheit spürt, nicht allein im Recht zu sein. Auf den letzten 4 Seiten beobachtet Hannah Engelmeier einen winselnden Dackel, der vom Kiosk angeleint ist, ein hilfloses Tier, das aber hochspringt, als es sein Herrchen wieder sieht. Dieser Dackel weiß nichts von unseren allzu menschlichen Versuchen, Trost zu finden, Trost zu schürfen, nichts von jener goldenen Voyager-Schallplatte, die an Bord der beiden 1977 gestarteten interstellaren Raubensonden Voyager 1 und Voyager 2 angebracht sind, unter anderem gefüllt mit Grußbotschaften und dem ersten Satz von Johann Sebastian Bachs zweitem brandenburgischen Klavierkonzert. Doch so wie wir uns zu trösten versuchen, mit der Hoffnung, irgendwann würden Außerirdische diese Schallplatte finden, also von der menschlichen Existenz erfahren, so können wir uns auch beim Lesen dieses Buchs für einen Augenblick beruhigen. Trost, 4 Übungen schenke ich allen Freunden, die keine Beruhigung mehr finden in religiösen Ritualen, in Wiegeliedern oder kulturkapitalistischen Versprechen, also all jenen, die Ratgeberbüchern misstrauen und deshalb echte Gefährten der Trostlosigkeit brauchen. Dieser Gefährte soll während der dunklen Wintertage dieser klug meandernde, ebenso enthusiastische wie enthusiasmierende Essay von Hannah Engelmeier sein, die nach eigenen Angaben selbst im, Zitat, Zusammenfall von Schreiben, Hören, Beten, Lesen ihren Trost gefunden hat.
Ja, und das war die Lektüre-Empfehlung für den Advent von meinem Kollegen Jan Drees. Morgen, da öffnen wir dann das nächste dieser schön knarrenden Türchen mit einer persönlichen Lektüre-Empfehlung aus der Redaktion. Und mit dieser Aussicht geht der Büchermarkt für heute zu Ende. Hier folgt Forschung aktuell. Einen guten Tag wünscht Wiebke Poromka.